Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Irland will nun offenbar doch um Milliardenhilfen aus dem EU-Rettungsschirm bitten. Das Kabinett berät derzeit über das offizielle Gesuch an Brüssel. Finanzminister Lanyon hatte zuvor angekündigt, er werde der Regierung empfehlen, Kredite der Euro-Länder und des Internationalen Währungsfonds zu beantragen. Irland braucht nach Schätzungen von Experten zwischen 40 und 100 Milliarden Euro, um seine Bankenkrise in den Griff zu bekommen.
Irlands Unabhängigkeit ist keine 100 Jahre alt. Vom opferreichen Kampf gegen die Briten zeugen in Dublin noch Kugeleinschläge. Das erklärt ein wenig das lange Zögern vor dem Hilferuf, mit dem Irland seine finanzielle Selbstbestimmung einbüßt. Der irische Finanzminister räumt im Radio nun ein, es muss sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Staatsfinanzen stabil sind, dass die Wirtschaft weitermachen kann, dass der Staat Geld leihen kann und dass unser Bankensektor stabilisiert wird. Aus diesen Gründen empfehle ich meiner Regierung, dass wir den Antrag für ein Hilfsprogramm stellen und formelle Verhandlungen beginnen. Den Rettungsschirm von EU und Währungsfonds braucht Irland, weil es wegen der Hilfe für seine angeschlagenen Banken selbst in Finanznot ist. Dutzende Milliarden seien nötig, sagt die Regierung. Bei einer Krisensitzung beschloss sie ein radikales Sparprogramm. Verräter nennt sie die Regierung. Viele Iren fürchten, das Volk zahlt für die Fehler der Politik. Wir brauchen einen Regierungswechsel, sagt dieser Oppositionspolitiker. Die Regierung hat uns in diese Lage gebracht. Rasche Neuwahlen fordert die Opposition. Mit dem Ruf nach Hilfe von außen hat die Regierung aus Sicht vieler hier politisch den Bankrott erklärt und ein großes Stück der irischen Unabhängigkeit verspielt.
Wegen der Terrorwarnungen kontrolliert die Bundespolizei wieder an den deutschen Grenzen. Nach Angaben einer Sprecherin wird vor allem beobachtet, wer aus Richtung Balkan einreist. Bundesinnenminister de Maizière lehnte es ab, sich genauer zum Hintergrund seiner Warnung zu äußern.
Auch vor dem Bundesinnenministerium mehr Polizeipräsenz als sonst. 4 Tage nach der Terrorwarnung des Ministers geht der jetzt wieder an die Öffentlichkeit. Im ARD-Bericht aus Berlin kündigt er an, die besonderen Sicherheitsvorkehrungen könnten bis Jahresende oder länger aufrechterhalten werden. Es sei denn, die akute Gefahr werde vorher gebannt.
Es ist nicht entschieden, dass es bis Ende des Jahres diese sichtbare Präsenz bleibt. Wir werden die Gefährdungsbewertung von Zeit zu Zeit überprüfen. Und es wird so lange sein, solange es nötig ist.
Kein Kommentar zu Medienberichten über ein geplantes Reichstagsattentat. Gestern versetzten die nicht nur das Regierungsviertel in Aufregung. Ein Al-Qaida-Abtrünniger soll die Geheimdienste auf das Vorhaben hingewiesen haben. Für den Minister sind das Spekulationen, die die Ermittlungsarbeit behindern.
Eine Story darf nicht so wichtig sein wie die Sicherheit der Bevölkerung und das Spielen mit Ängsten. Wir kommentieren solche Meldungen nicht. Wir gehen jedem Hinweis nach. Wir haben eigene Erkenntnisse. Aber wir würden ja gar das Geschäft der Terroristen betreiben, wenn wir jeden Hinweis so öffentlich machen, dass Angst und Schrecken verbreitet wird.
Einige Terrorexperten bezweifeln, dass die Attentäter ausgerechnet den gut abgesicherten Reichstag stürmen wollen.
Es ist einfacher, ein paar Waffen zu besorgen, in ein Hotel reinzurennen und die Geiseln zu nehmen. Das kann möglicherweise den gleichen Effekt haben, aber ist viel billiger und viel einfacher und einfacher durchzuführen.
Fest steht, wenn morgen die Abgeordneten zu einer neuen Sitzungswoche anreisen, werden sie so viele Absperrungen vorfinden wie sonst nur bei besonderen Staatsakten.
Die Terrorgruppe Al-Qaida hat die vereitelten Paketbombenanschläge angeblich als Erfolg gefeiert. Das meldet ein US-Unternehmen, das extremistische Internetseiten auswertet. Auf einer dieser Seiten heiße es, die Aktion habe nur 3.000 Euro gekostet, zwinge die westliche Welt aber zu einem Milliardenaufwand an neuen Sicherheitsmaßnahmen. Die Grünen haben zum Abschluss ihres Parteitags in Freiburg ein Gegenkonzept zur Gesundheitsreform der Bundesregierung beschlossen. Darin schlagen sie eine einheitliche Versicherung für alle Bürger vor, also auch für Besserverdienende, Selbstständige und Beamte. Der Beitrag dafür soll nicht nur nach dem Gehalt berechnet werden, sondern auch nach anderen Einnahmen wie Zinsen und Mieten.
Die Kopfpauschale stoppen, ein erklärtes Ziel der Parteispitze. Die Grünen wollen die Bürgerversicherung und Claudia Roth will alles dran setzen, die Delegierten später zu überzeugen. Denn eine Schlappe wie in der Nacht zuvor will sie nicht mehr erleben. Da hatte die Basis gegen die Olympia-Bewerbung Münchens gestimmt, für die sich Roth engagiert hatte. Die Folge, sie zieht sich aus dem Kuratorium der Bewerbergesellschaft zurück. In der Gesundheitsdebatte nun attackiert Claudia Roth die Regierung.
Schwarz-Gelb will die Kosten des Gesundheitssystems und des medizinischen Fortschritts künftig allein auf die Versicherten abwälzen.
Das Konzept der Bürgerversicherung, selbstständige Beamte und Besserverdienende sollen alle in die Bürgerversicherung einzahlen, auch die Privatversicherten.
Das sind Leute, die sind nicht in den armen Vierteln der Großstädte zu Hause. Das sind die Gutverdienenden und die brauchen wir mit ihren Einkommen.
Und deswegen soll die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze erhöht werden, weit über die bisherige Grenze von 3.750 Euro hinaus. 5.500 Euro seien durchaus zumutbar.
Wir haben als Partei beschlossen, dass wir die Praxisgebühr abschaffen wollen. Wir haben beschlossen, dass wir die Zuzahlungen abschaffen wollen. Und dann müssen wir auch sagen, wo das Geld herkommen soll.
Die Grünen bekennen sich dazu, dass Gutverdiener stärker belastet werden sollen.
Mit der Debatte zur Bürgerversicherung wollen die Grünen beweisen, dass sie jenseits ihrer grünen Kernthemen Regierungsverantwortung übernehmen wollen. Doch bei den Plänen zur Finanzierung der Kommunalfinanzen, der Steuerreform und der Gesundheit bleiben die Grünen in Freiburg Antworten schuldig.
Die Äußerungen von Papst Benedikt XVI. Zur Lockerung des kirchlichen Kondomverbotes haben ein überwiegend positives Echo ausgelöst. Der Direktor des UN-Programms gegen AIDS, CDB, sprach von einem entscheidenden Schritt nach vorn. In Medienberichten ist von einem sensationellen Kurswechsel die Rede. Der Sprecher des Vatikan sagte allerdings, das Abrücken vom strikten Kondomverbot sei kein Beleg für eine revolutionäre Wende innerhalb der katholischen Kirche.
Es war die Sensation des Wochenendes in den italienischen Tageszeitungen. Papst Benedikt XVI. Rückt vom strengen Kondomverbot des Vatikan ab. Die Meldungen beziehen sich auf ein Interviewbuch des Papstes, das am Mittwoch auch auf Deutsch erscheint. Darin sagt der Papst, es mag begründete Einzelfälle geben, etwa wenn ein Prostituierter ein Kondom verwendet. Ja zu Kondomen für AIDS-kranke Prostituierte, um Ansteckung zu verhindern, das ist neu. Bisher hatte Papst Benedikt hier beim heutigen Gottesdienst mit den an diesem Wochenende neu ernannten Kardinälen den Gebrauch von Kondomen auch zur AIDS-Prävention abgelehnt. Auf seiner Afrika-Reise 2009 erntete der Papst viel Kritik wegen seiner Aussage, Kondome verschlimmerten das AIDS-Problem noch. Peter Seewald, der Autor des neuen Interviewbuches, meint, der Papst habe seine Auffassung zu Kondomen nicht grundsätzlich revidiert.
Er sagt, dass Kondome nicht die Lösung sind, dass die Fixierung auf Kondome auch eine Banalisierung der Sexualität letztlich sind.
Liberale katholische Laien in Deutschland äußerten sich deshalb heute auch nur verhalten positiv.
Es ist schon überraschend, aber eine Kehrtwende in der kirchlichen Sexualmoral kann ich darin noch nicht erkennen, denn es ist ja wirklich eine sehr spezielle Ausnahmeregelung.
Auch im Vatikan hieß es am Abend, es gäbe keine revolutionäre Wende. Vatikanbeobachter in Rom halten es aber für bemerkenswert, dass der Papst über vermeintlich feste Haltungen der katholischen Kirche neu nachdenkt.
In Polen ist die weltweit größte Christusstatue eingeweiht worden. Die Figur steht in der Kleinstadt Świebodzin im Westen des Landes. 5 Jahre dauerte der Aufbau. Die Statue erreicht eine Höhe von 36 Meter und wiegt 440 Tonnen. Damit übertrifft sie die bislang größte Jesusfigur im brasilianischen Rio de Janeiro, die 30 Meter hoch ist. Initiator des polnischen Bauwerkes ist ein Gemeindepfarrer.
Vor 65 Jahren haben in Nürnberg die Kriegsverbrecherprozesse begonnen. Repräsentanten des Naziregimes mussten sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor einem internationalen Gerichtshof verantworten. Dazu ist heute eine Dauerausstellung eröffnet worden. Unter dem Titel Memorium Nürnberger Prozesse können sich Besucher umfassend informieren.
Im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes mussten sich erstmals die Mächtigen eines Staates für ihre Unrechtstaten vor einem internationalen Tribunal verantworten. Darunter auch Hermann Göring. 12 der 21 Angeklagten wurden im ersten der Nürnberger Prozesse zum Tode verurteilt. Im historischen Gerichtssaal hat Außenminister Guido Westerwelle heute das sogenannte Memorium eröffnet. In einer Dauerausstellung wird darin künftig an die Nürnberger Prozesse erinnert.
Die Nürnberger Prozesse waren die Antwort auf die Perversion des Rechts im nationalsozialistischen Deutschland. Mit dem Ermächtigungsgesetz schafften die Nationalsozialisten die Demokratie ab.
Mithilfe zahlreicher Zeitdokumente können Besucher des Memoriums künftig die Nürnberger Prozesse nachempfinden. Dies ist die Original-Anklagebank, auf der Göring und die anderen während der Verhandlung saßen. Die Ausstellungsmacher versuchen zu belegen, dass in Nürnberg keine Siegerjustiz ausgeübt wurde, sondern nach objektiven Maßstäben gesucht wurde. In den Prozessen wurden zudem die Nürnberger Prinzipien entwickelt. Unter anderem können mittlerweile Staatsoberhäupter für Verbrechen gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist mittlerweile Grundlage für internationale Gerichtshöfe. Damit reichen die Entscheidungen von damals bis hin in die Gegenwart. Mit dem Memorium will Nürnberg einen weiteren Schritt weg von der Stadt der Reichsparteitage hin zur Stadt der Menschenrechte machen.
Den Lew Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte hat in diesem Jahr die russische Zeitung Novaya Gazeta erhalten. Die Redaktion trete konsequent für die Menschenrechte, ein unabhängiges Justizwesen und die Zivilgesellschaft in Russland ein, so der Vorsitzende des Lew Kopelew-Forums Pleitgen.
Schon die Körpersprache des Preisträgers verrät, wie wichtig ihm diese Auszeichnung ist. Für Dmitri Muratov, Chefredakteur der Novaya Gazeta, ist der Lew Kopelew-Preis der beste Schutz vor Übergriffen. Bundestagspräsident Lammert gab sich ganz philosophisch mit seinen Worten zur Pressefreiheit, ihren Wert, den Schutz und die Wachsamkeit der Gesellschaft. Der frühere Russland-Korrespondent Pleitgen legte den Finger in die Wunde der russischen Pressepolitik.
Zu der Tatsache, dass investigativer Journalismus in Russland mit Lebensgefahr verbunden ist, kommt eine weitere bittere Tatsache. Die Verbrechen werden in den seltensten Fällen aufgeklärt und die Täter werden leider nicht bestraft.
Zu den prominentesten Opfern zählt Anna Politkovskaya. Zuletzt im November wurde Oleg Kaschim fast totgeprügelt. Der Chefredakteur hofft nun auf internationale Unterstützung. Er will eine Art Interpol zur Bekämpfung der Korruption aufbauen. Die europäischen Politiker haben Angst vor Gasknappheit. Das Gas wird im Austausch gegen Zugeständnisse bei den Menschenrechten erworben. Eine Beobachtung und eine deutliche Kritik des Preisträgers, so wie es 1 Million Leser der Novaya Gazeta von ihm erwarten. Der Lew Kopelew-Preis gilt allen Journalisten, die für ihre konsequente journalistische Grundhaltung in Russland mutig eintreten. Muratov darf sich an der Spitze der oppositionellen Stimmen fühlen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. November.
Ein Tief über dem Mittelmeer dehnt seinen Einfluss zum Wochenbeginn auch nach Deutschland aus und bringt im Osten und Süden teilweise kräftige Regenfälle. Schnee fällt morgen nur im Bergland, im Verlauf der Woche dann auch bis in die Niederungen. In der Nacht ist es überwiegend bewölkt. Erst fällt nur örtlich leichter Regen, aber später beginnt es im Süden stärker zu regnen. Die Schneefallgrenze sinkt zum Teil bis auf 600 Meter. Morgen dann im Süden und Osten mitunter kräftiger Regen. In höheren Lagen ist Schnee dabei. Im Nordwesten bleibt es meist trocken und einige Wolkenlücken gibt's am ehesten in Küstennähe. Schwacher bis mäßiger, im Norden zum Teil frischer und stark böiger Wind, der aus Nord bis Nordost, im Süden aus West kommt. Wo es heute Nacht aufklart, ist leichter Frost möglich, sonst 0 bis 4 Grad. Am Alpenrand morgen nahe dem Gefrierpunkt, an der Küste bis plus 7 Grad. Auch am Dienstag mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen, die Schneefallgrenze sinkt weiter. Mittwoch und Donnerstag wechselhaft, hier und da fällt etwas Regen oder Schnee, der zunehmend auch in den Niederungen möglich ist.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin Bitgang, wie viel Hilfe Irland von Europa braucht und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.